Kinderschutz Podcast. Wir hören von den Menschen, die Kinder und Jugendliche schätzen, schützen und stärken. Wir schauen in die Schubladen, die sonst geschlossen bleiben. Wir liefern wertvolle Informationen und Tipps, damit wir hinhören. Der Kinderschutz Podcast.
Mein Name ist Jerome Braun und ich darf Sie ganz herzlich zu einer weiteren Folge des Kinderschutz-Podcasts begrüßen. Ja, heute werden wir ein paar spannende Schubladen aufmachen. Zum einen wird es um das Thema Respekt gehen und zum anderen, aber wir werden wahrscheinlich merken, dass es irgendwie sehr eng zusammenhängt, um das Thema Zivilcourage. Heute im Gespräch, freue mich ganz besonders, Uwe Stürmer ist heute hier in Karlsruhe in unserer Geschäftsstelle. Und bevor wir starten, will ich Sie ganz gerne vorstellen. Uwe Stürmer ist seit 1979 im Polizeidienst in Baden-Württemberg, war in den Jahren 94 bis 96 für das Landespolizeipräsidium im Innenministerium Baden-Württemberg aktiv. Von 99 bis 2001 hatte er die Leitung der Mordkommission in Stuttgart inne. Und wir kennen uns tatsächlich aus Ihrer Zeit, wo Sie Referent für Kriminalprävention, Jugend, Drogen, Gewaltkriminalität im Innenministerium waren, bevor Sie dann 2007 als Leiter in die Polizeidirektion Ravensburg, später Konstanz und jetzt wieder als Polizeipräsident nach Ravensburg gewechselt sind. Lange Liste, herzlich willkommen, lieber Herr Stürmer.
Ja, vielen Dank, Herr Braun. Bin sehr gerne gekommen.
Wir wollen uns heute so ein bisschen um das Thema Zivilcourage in unserem Gespräch kümmern. Und da kommt bei mir schon mal gleich so eine totale Aggression hoch, wenn ich an das denke, was so die letzten Jahre auch in den Medien immer wieder auch berichtet wird über Rettungskräfte, Polizeibeamte, die in Ausübung ihrer Tätigkeit von Menschen ja auch tätlich, nicht nur verbal, tatsächlich auch tätlich angegriffen werden. Dass es Gaffer gibt, die Videos machen bei schlimmen Unfällen und mich macht das völlig verrückt. Aber was macht es mit Ihnen als Mensch auf der einen Seite, aber auch als Polizeibeamter?
Ja, also im Grunde zunächst mal Irritation, Unverständnis. Ich will jetzt nicht so weit gehen, dass es wütend macht, aber ich kann nicht verhehlen, dass mich es einfach ärgert, aufregt und ich einfach sage, wir können uns nicht damit abfinden, dass die beispielsweise Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte, die einschreiten, die Recht durchsetzen, die in schwierigen Konfliktsituationen ihren Auftrag, ihren rechtlichen Auftrag, das Gewaltmonopol durchsetzen, Gefahren abwehren, Unfälle aufnehmen, Straftäter festnehmen, dass die dann angegriffen werden, verletzt werden, beleidigt werden. Das ist ein Befund, der ist nicht hinnehmbar und da muss auch ein klares Stoppsignal kommen und das darf so nicht weitergehen. Wir haben deutlich steigende Zeichen. Besonders irritiert mich allerdings dann, dass auch noch Feuerwehr, Rettungskräfte, die retten, löschen, bergen. Wir haben ja in unserem Arbeitsportfolio einfach auch ja naturgemäß den Konflikt und auch repressiv, aber dass man dann auch noch diejenigen, die helfend, schützend unterwegs sind, dass die dann auch noch angegriffen ausgesetzt sind, dafür habe ich dann noch weniger Verständnis.
Mhm. Ja, letztlich sind es ja genau die Menschen, THW, Rettungskräfte, die ja teilweise auch ehrenamtlich tätig sind und nicht in Lohn und Brot stehen. Und das ist ja genau der Punkt, dass man sagt, Mensch, die helfen, geben ihre Zeit, ihre Leidenschaft und werden angegriffen. Denn die stehen eigentlich für das Thema Zivilcourage. Und da würde mich natürlich interessieren, was bedeutet für Sie ganz konkret Zivilcourage heute?
Also Zivilcourage klingt ja, ist ja so ein bisschen abstrakter Begriff. Zivil und Courage, wenn man es jetzt Bürgermut, wenn man das, aber ich befasse mich seit vielen Jahren mit dem Thema, weil ich einfach sage, Wenn der Bürger wegschaut, ich habe das mal so zusammengefasst, wenn in unserer Gesellschaft jeder wegschaut und sagt, oh, das geht mir nichts an, das soll, und so Verschiebung, das soll Polizei, das soll der Staat, das soll die Gesellschaft machen, nur in nichts reinkommen, dann, wenn wir alle zusammen wegsehen, haben wir definitiv auch gemeinsam das Nachsehen. Und ich sag mal, ob wir beispielsweise, das Gesetz fängt ja keinen Täter. Und die Polizei kann nicht überall sein. Das sind zwei Binsenweisheiten. Und ich kann eins berichten, meine Kollegen machen nichts lieber als in flagranti jemanden festnehmen, der beispielsweise Sachbeschädigungen begeht, der Körperverletzungen begeht. Aber der Zufall, dem müssen wir auf die Sprünge helfen. Und das geht ganz konkret so, wenn jemand irgendwas wahrnimmt, was nicht in Ordnung ist. Jeder hat heute ein Handy dabei. 110 zu wählen, überfordert niemand. Und wenn wir schnell informiert werden, dann haben wir auch in aller Regel, ich kann nicht dafür immer die Hand ins Feuer legen, aber sehr häufig sind wir dann sehr schnell da, können einschreiten gegen das, was da passiert, können ermitteln, können festnehmen, können identifizieren. Ja, und dann sind wir auch bei dem Thema, jeder erwartet, dass Straftaten verfolgt werden, wenn aber keiner sich als Zeuge zur Verfügung stellt, die Polizei kommt und alle gucken an Himmel und Boden und haben nichts gesehen, wollen nichts gesehen haben. Also sich als Zeuge zur Verfügung stellen, ist eine Bürgerpflicht. Also ist auch Bürgermut und Bürger, das ist eine Frage, wo trifft eigentlich unsere Gesellschaft hin, wenn jeder sagt, oh, sollte bitte der andere machen. Geht mich doch nichts an, wenn ich nicht betroffen bin. Im Schwäbischen heißt es manchmal so, no in nix nei komme, sozusagen. Also, oh, das könnte ja Ärger geben, das könnte mich Zeit kosten. Und jetzt muss man einfach mal denken, jetzt haben wir doch mal eine Situation, da ist man nicht derjenige, der da vorbeiläuft, wenn er am Boden liegt und beispielsweise einen Tritt abkriegt in einer Gruppe, sondern man ist derjenige, der am Boden liegt. Was ist denn das für ein Gefühl, wenn andere ja mit dem Video draufhalten oder sich so eine in sicherem Abstand so eine Zuschauerposition sichern und mal gucken, wie das weitergeht. Und wenn dann niemand bereit ist zu helfen, ist aber eins sicher, und wenn wir die Täter nicht kriegen, nicht identifizieren können, dann sind die straffrei. Was nützt denn, dass eine Straftat, eine Körperverletzung, durchaus, ja, dass es eine Sanktion, eine Geldstrafe oder gegebenenfalls auch eine Bewährungs- oder Freiheitsstrafe kriegt, wenn wir sie nicht kriegen? Das heißt, das Entdeckungsrisiko, und die Realität ist ja so, die Leute gucken ja nicht in Strafgesetzbuch und gut, ah, das ist verboten, wie hoch ist die Strafe, und wenn die Strafe hoch genug ist, dann lasse ich das, sondern die sagen sich, werde ich erwischt oder nicht, kann ich das machen, ohne dass ich dafür zur Rechenschaft gezogen werde, und wenn die für sich bilanzieren, das läuft hier, weil es jedem egal ist, und die Angst auslösen können und die andere verletzen können, ohne dass sie dafür die Rechnung präsentiert kriegen, dafür, dass sie sanktioniert werden, identifiziert werden und gegebenenfalls auch in Haft gehen, dann machen sie es halt auch. Und jetzt denken wir mal aus der Perspektive der Opfer. Ein Opfer, das im Grunde am Ende verletzt ist, das beraubt wurde, das sexuell angegriffen wurde, geschädigt ist, oft auch traumatisiert. Und wenn das dann wahrnimmt, ja, der Täter ist unbekannt, konnte nicht identifiziert werden, obwohl Menschen gesehen haben, eine Wahrnehmung gemacht haben, nicht bereit waren, so viel Solidarität aufzubringen, zu sagen, ich helfe Ihnen, ich stelle mich als Zeuge zur Verfügung, ich sage aus, ich wähle 110, ich merke mir die Tätermerkmale, ich helfe an der Aufklärung und stehe an der Seite des Opfers. Dann sind wir irgendwie eine Gesellschaft, die deren Zusammenhalt noch einfach verbröselt.
Ist es denn nicht so, dass vielleicht auch, Sie haben vorhin das Handy jetzt auch zweimal erwähnt, die 110 wählen, ist ja der eine Weg, aber vielleicht gehen ja die meisten auch hin und filmen erstmal und denken gar nicht daran, vielleicht erstmal auch einen Notruf abzusetzen. Und im schlimmsten Fall nehmen sie das Video noch und posten es und brüsten sich damit, wie hier die Frau vielleicht geschlagen wurde oder Schlimmeres passiert ist noch. Gibt es die Fälle oder wird es mehr?
Also wir nehmen immer wieder wahr, auch meine Kollegen beim Einschreiten werden heute, obwohl das nicht im Regelfall nicht erlaubt ist, reichlich gefilmt. Auch wenn irgendwas Spektakuläres passiert, das ist so eine fast reflexartige Geschichte. Ich höre das auch oft von Kollegen, die Unfälle aufnehmen. Wir machen dann einen Verkehrswarnfunk und sagen dann, da ist ein Unfall, Stau. Dann ist meistens auf der Gegenfahrbahn auch ein Stau. Und der entsteht alleine, weil man mal gucken will, wie das ist. Dann fährt man langsam vorbei. dann sind nicht wenige, die einfach mit dem Handy draufhalten, das dann einstellen. Also die Fälle gibt's. Das ist auch strafbar, wenn dort Opfer gefilmt werden. Das kann verfolgt werden, die zur Realität gehört. Aber dass so in den sozialen Netzwerken manchmal auch so ein Wettlauf nach den spektakulärsten Bildern, den live dabei, nur dass das nicht jetzt irgendwie eine Show ist, sondern das ist Realität. Und wir haben ja immer wieder auch die Situation, dass in den sozialen Netzwerken schon Bilder von schweren Unfällen kursieren, von denen es teilweise mit Toten, bei denen es unseren Kollegen noch nicht mal gelungen ist, die rechtzeitig zu identifizieren und den Angehörigen beispielsweise eine Todesnachricht zu überbringen. Das sind Fälle, ja, da schnauft man schon durch. Und ich habe den Eindruck, dass sich diejenigen, die das tun, noch keine Sekunde daran gedacht haben, was sie da eigentlich machen. Und ja, dass da einfach mal auf die andere Seite stellen, mal überlegen, wie geht's einem, wenn die eigenen Kinder, die Frau, Angehörige in einen Unfall verwickelt sind, und in dem sozialen Netzwerk kann man dann gucken, wie es vor Ort aussieht. Das ist ein untragbarer Zustand und das ist sehr ärgerlich, und dann vor allem auch nicht zu helfen, sogar noch die Einsatzkräfte zu behindern. Also das sind ja die Segnungen der modernen Medien, haben auch ihre Schattenseiten, und die muss man deutlich thematisieren, und da muss auch ein deutliches Signal gehen, dass man da eine Verantwortung hat, und das Problem ist nicht das Medium, sondern das ist der Nutzer
und die Haltung.
Ja, und die, ja, im Grunde die Grundhaltung, dass der eigene Klick und keinerlei Empathie, keinerlei Nachdenken, was man damit auf der Seite von Angehörigen und Opfern auflöst.
Ich habe da so einen Fall tatsächlich, der auch durch die Medien ging, im Kopf, wo ein Polizeibeamter einen Fahrer geschnappt hat und hingezerrt hat zu dem Unfall und gesagt, hier, der Mensch ist jetzt tot und du filmst, das ist jetzt das Einzige, was dir einfällt. Also ich glaube, der hat auch ein bisschen Gegenwehr bekommen. Ich habe den Mann gefeiert, muss ich sagen. Ich fand das gut, weil das einfach klar macht, dass das nicht geht. Aber haben Sie das Gefühl, dass die Menschen, die das tun, überhaupt bekehrbar sind? Oder was kann vielleicht auch die Polizei tun? Ich meine, wir reden über Prävention und über Aufklärung. Meistens erreicht es ja dann nicht die, die es eigentlich dringend bräuchten. Wie schätzen Sie das ein? Was können wir da tun?
Also ich entsinne mich an den Fall, der ging in der Tat dann auch sehr stark durch die Medien, weil im Grunde der Polizist, das war beim Autobahn, auf der Autobahn irgendein Unfall, den dann wirklich an den Ort gezogen hat. Wollen Sie die Leiche sehen? Bitte, dann können Sie mal gucken, ja. Sozusagen. Das Phänomen ist dann, plötzlich ist man nicht mehr anonymer Zuschauer, plötzlich ist man Adressat, wird man angesprochen, dann ist es einem unangenehm, dann, in Anführungsstrichen, wachen einige auf. Wir haben das Phänomen Gaffer, neugierige Bystander, die haben wir schon länger. Ja, die Feuerwehr und auch die Rettungskräfte reagieren damit darauf, dass wenn wir zum Beispiel irgendwelche Tatorte haben, wird auch versucht, die Medienvertreter selber sind da zwischenzeitlich nach meinem Eindruck verantwortungsvoller und sensibler, weil wir mit denen dann immer wieder mal reden und auch sagen, bitte stellt noch keine Unfallbilder online, solange wir nicht bei den Angehörigen waren. Also das funktioniert über die Pressestellen zwischenzeitlich ganz ordentlich, von Ausnahmen abgesehen. Ja, man muss dann noch nebenher auch Sichtschutzwände aufbauen, um die Tatorte oder Unfallorte abzuschirmen. Das ist ein zusätzlicher Aufwand. Da fragt man sich dann schon, muss das sein? Also das ist eine negative Entwicklung, die im Grunde mal auch einfach kritisiert und öffentlich, ich sag auch, angeprangert werden muss.
Jetzt haben wir den Fall gehabt. Ich erinnere mich an einen ganz anderen Fall, der jetzt fast genau ein Jahr her ist, in Böblingen, als drei Bauarbeiter mitbekommen haben, dass ein 10-jähriger Junge quasi entführt werden sollte, schon in ein Auto, in einen Bus, der mit Scheiben abgeklebt war und wo K.O.-Tropfen und auch, glaube ich, eine Waffe in dem Auto lag. Der hätte entführt werden sollen, und die drei Bauarbeiter haben das mitbekommen Der eine ist mit seinem Bagger dann tatsächlich auch noch vor das Auto gefahren, damit er nicht wegfahren kann. Und dann haben sie den Täter da festgehalten. Jetzt wurde tatsächlich auch, also war für mich sehr beeindruckend, wie die das gemacht haben. Der Zeki Jasik, Bauarbeiter mit seinen zwei Kollegen. Und auf der anderen Seite gab es jetzt auch im Mai, habe ich tatsächlich auch mal nachgeschaut vom Landgericht, den Beschluss oder die Verkündung, dass der Täter schuldunfähig war und zwar weiterhin in psychiatrischer Behandlung ist und vor der Allgemeinheit geschützt werden soll. Das sind natürlich dann so die Dinge. Auf der einen Seite unglaubliche Zivilcourage. Wir haben dann auch einen Preis bekommen. Und auf der anderen Seite dann vielleicht auch die Ernüchterung. Naja, passiert da von der Justiz nicht mehr? Wie schätzen Sie das ein? Sie haben ja auch einen Zivilcouragepreis in Ravensburg. Welche Fälle gibt es denn da, die da prämiert werden?
Ich bin 2007 nach Ravensburg gekommen und wir hatten das erste Mal in Leutkirch vom Jugendhaus, wo ein ganz innovativer Jugendhausmitarbeiter gesagt hat, wir müssen mit Jugendlichen einfach, man wird ja oft Jugendkriminalität und die Jugend ist schlimm und Sachbeschädigungen und sind laut und widerborstig und schwierig. Der Jugendhausmitarbeiter hat dann im Grunde genommen das Thema, was ist denn eigentlich Zivilcourage und was sind positive Beispiele fokussiert. Und da gab es das erste Mal. Wir haben das dann aufgegriffen, haben das auch auf Erwachsene mit ausgedehnt. Wir machen jetzt seit einigen Jahren wieder in allen drei Landkreisen, wo wir zuständig sind. Wir tun ja jedes Jahr einen Zivilcouragepreis ausschreiben. Nächste Woche ist es in Ravensburg am 7. November, wo der Landrat und ich als Polizeipräsident gemeinsam einladen. Wir suchen die Fälle natürlich, die raus aus unseren polizeilichen Einschreiten. Und ich sag mal, das sind oft hochemotionale Fälle dabei. Ich kann jetzt uns mal ein Beispiel festzumachen. Letztes Jahr war es im Bodenseekreis auf der B31. Fahrzeug hat Feuer gefangen, gebrannt. Die Insassen waren noch drin, Motorhaube. Also eine hochdramatische Situation. Es sind zwei Frauen rausgesprungen aus ihrem Fahrzeug, haben die Türen aufgerissen, haben die rausgeholt. Die Frau saß ganz paralysiert da. Und haben die rausgezogen. Wenn die nicht rausgezogen hätten, die wäre verbrannt. Und das ist so ein Beispiel, jetzt ein ganz dramatisches Beispiel. Oder jemand, der im Bodensee fast ertrunken wäre. Aber auch ganz Beispiele, beispielsweise da klaut jemand im Lade Sache, körperlich der Kassiererin deutlich überlegen. Die hält den Versuch, ihn aufzuhalten, der rennt ihn nieder. Und dann ist jemand im Laden drin, rennt dem hinterher und schreit ihn an und sagt, stehen bleiben, da bleiben. Und dann hat er auch noch ein paar andere, die sind auch noch hinter ihm, die haben den gestellt und haben sie in den Laden reingebracht und haben gesagt, so, du hast das hier geklaut, jetzt holen wir die Polizei. Und den hätten wir nie gekriegt, das wäre ein räuberischer Diebstahl gewesen. Und ein ganz spektakulärer Fall hatten wir, der wird nächste Woche ausgezeichnet, in Wangen, wo ein vierjähriges Kind von einem psychisch Kranken, der ist zwischenzeitlich eingewiesen in ein psychiatrisches Zentrum. Er habe Stimmen gehört und hat ein vierjähriges Mädchen in einem Geschäft mit dem Messer lebensgefährlich verletzt. Da war jemand im Laden drin, ein Lehrer, der hat sich ein Herz gefasst, der ist da sofort dazwischen gegangen, der hat ihm das Messer in den Wund. Das ist jetzt natürlich etwas. Das ist für uns jetzt auch, also das möchte ich jetzt auch nicht zum Maßstab machen, weil eine unserer Regeln heißt ja auch, helfe, ohne dich selbst in Gefahr zu bringen. Also das ist natürlich auch eine Gratwanderung. Also wir appellieren jetzt ja nicht, auf bewaffnete Täter zuzugehen und dann, ich sage es jetzt mal so in Anführungszeichen, den Heldentod zu sterben. Da muss man sicherlich aufpassen. Aber es sind immer wieder beeindruckende Beispiele. Und was ich dann so bemerkenswert finde, nach meinem Eindruck ist es ein bisschen ein besonderer Schlag der Mensch für Menschen, die sind dann im ersten Moment relativ bescheiden, die sagen dann einfach, ja, ist das selbstverständlich oder klar. Ja. Wir hatten mal eine Ärztin, die ist ausgezeichnet worden, weil sie gesehen hat, da steigt Rauch auf. Und hat sie gedacht, das muss ich nachgucken, ist sie da rein. Und hat die Bewohnerin, die geschlafen hat, aus dem Haus rausgeholt. Und dann haben sie ausgezeichnet, also hören Sie mal, das ist schon selbstverständlich, ist doch klar. Mhm. Und ich sag mal, wir wissen leider, Wir haben neulich auch wieder eine Videoaufzeichnung gehabt, da hat auch ein Fahrzeug gebrannt, da sind einige dran vorbeigefahren. Die haben sich im Grunde genommen ja einen feuchten Kehricht umgeschert, die sind vorbeigefahren und dann hat es eine ganze Weile gebraucht, bis das Fahrzeug angehalten hat, die dann eingeschritten sind. Also es ist eben gerade nicht so, dass es selbstverständlich ist. Und wir wollen ja mit dem Zivilcouragepreis zweierlei. Wir wollen einmal des würdigen Ehren anerkennen und sagen, toll, vorbildlich, Vorbild für andere. Ich finde es auch schön, wenn dann auch die Medien darüber berichten, die örtlichen Medien geben dann denen auch, ich sage eine Bühne, die machen ein Bild von denen, die können das erzählen. Gleichzeitig wollen wir aber natürlich auch, dass das Zeitungsleser und die, die das sehen, also dass die nicht nur stolz ausgezeichnet und einen Preis kriegen, sondern wir wollen natürlich auch, dass andere sich daran ein Beispiel nehmen. Und ich meine, das Verhalten von Menschen zu ändern, ist mal schwierig. Man kann da jetzt mit dem Flyer und mit einem kleinen Clip ist es nicht getan, sondern wenn man Verhalten ändern will, muss man Einstellungen ändern. Dann muss man im Grunde, man sollte sich mit kritischen Situationen mal auseinandergesetzt haben. Was mache ich denn, wenn? Was mache ich denn, wenn ich jetzt in der Situation, ich sehe, da wird jemand geschlagen. Ich bin jetzt etwas über 1,90 und ich habe auch schon ab und zu, bin auch selber schon mal eingeschritten, das kriege ich schon hin, so von meiner körperlichen Konstitution her, habe ich da jetzt, das kriege ich gut hin, aber wenn ich jetzt ja ein älteres Semester bin und vielleicht einfach körperlich ja etwas gebrechlich, dann ist die Möglichkeit weniger. Aber es gibt reichlich Möglichkeiten trotzdem. Und was ich auch interessant finde, wir haben immer wieder die Situation, dass nach so Veranstaltungen oder wenn ich irgendwo einen Vortrag halte, dann kommen Leute her oder bei Neujahrsempfängen, dann kommen die her und sehen mich in Uniform und sagen, Sie, wenn ich Sie jetzt gerade mal da habe, ich habe neulich folgende Situation gehabt. Und dann erzählen sie einem etwas, wo sie eine kritische Situation erlebt haben. Und dann ist durch die Fragen erkennbar, sie beschäftigt es. Sie spüren, dass sie da nicht optimal gehandelt haben. Sonst können sie sagen,
ist mir egal. Ist aber toll, weil sie, sie kümmern sich.
Und dann wollen sie einen Ratschlag oder dann, sag mal, hey, was hätten Sie da jetzt gemacht oder was könnte ich da künftig tun? Das beschäftigt die. Und wenn man ihnen dann sind das manchmal ganz einfache, banale Hinweise, wie beispielsweise, rufen Sie die 110 und dann sagen viele, ja, ich weiß ja noch nicht mal sicher, ob es ein Notfall ist. Und dann sagen wir immer, man ist nicht beweispflichtig für einen Notfall, aber 110 anzurufen und sagen, guten Tag, mein Name ist sowieso, ich bin jetzt hier und ich sehe Folgendes. Einfach sich ein Herz fassen, den Mut fassen. Wir haben ja auch beim
Gibt es denn insgesamt Regeln, die man beachten muss? Gibt es wo man sich vielleicht auch merken kann?
Also wir haben ja, das ist eine bundesweite Kampagne vom Programm Polizeiliche Kriminalprävention. Das nennt sich Zivilcourage Aktion Tu was. Und ich glaube, das ist schon mit diesem Tu was, ist schon mal das. Wir haben ja so einen ganz komischen Befund. Die Leute, wenn irgendwas passiert, wenn sie joggen auf dem Waldweg und sie sehen da jemanden liegen, der zusammengebrochen ist, dann wissen sie genau, entweder ich helfe dem oder niemand. Ja. Weil da ist sonst niemand. Da weiß man, jetzt muss ich, und das machen die Leute, da rennt man dann nicht vorbei. Wenn sie am Bahnhof sind und 150 Menschen da sind, dann kann es passieren, dass jeder sagt, oh, also je mehr eigentlich helfen könnten, unterstützen könnten, umso häufiger ist es so, dass man so einen Zustand hat, so paralysiert, alle stehen so schockstarre da, keiner, dann hat man Angst, sich zu blamieren, und dann sagt man sich schon, da wird ja schon jetzt jemand kommen und was tun. Und dann ist es manchmal so, dass wenn der Erste hingeht oder sagt, ruf mal, Sie, rufen Sie mal 110, dann kommt es in Gang. Aber jetzt zurück zu den Regeln. Die wichtigste Regel ist, eine der wichtigsten Dinge ist, möglichst schnell verständigen. 110. Da kommen Sie beim Notruf raus, da heißt dann Polizeinotruf, dann sagt man kurz, wie man heißt, wo man ist und was man sieht. Also die W-Fragen sozusagen, wer, wo, was, wann, wie. Idealerweise nicht auflegen, sondern weiter dranbleiben, dann können Sie live berichten. Die Kollegen tun dann automatisch schon gucken, wo ist das nächste Streifenfahrzeug und disponieren das dahin. Wenn es ein Einsatz für Rettung ist, für Notarzt, für Rettungswagen, dann wird automatisch Rettung schon gleich, also das Verständigen sehr wichtig. Was aber auch wichtig ist, andere um Mithilfe zu bitten. Einfach, man muss ja da nicht, ich sage es jetzt mal salopp, eine One-Man-Show abziehen oder man ist ja nicht alleine. Es ist ein bisschen so Aufträge verteilen. Mhm. Sie mit der roten Jacke, Sie haben die Tasche, können Sie mir die geben, dann tun wir das unter den Kopf. Oder ist jemand da, ein Arzt oder eine Krankenschwester? Dann, wenn beispielsweise das eine Straftat ist und Täter geflüchtet sind, kurz, wer hat was gesehen? Wenn Sie Zeuge sind, bleiben Sie bitte da. Einfach bleiben Sie da. Und dann, wenn man noch Täter am Werk hat, dann ist es ja nicht ideal, wenn man sich Merkmale einprägt. Wir kommen manchmal hin und dann fragen wir, wie haben wir denn ausgesehen? Und dann, da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Mhm. Und wenn man dann, was hat er denn für eine Jacke an? Wie groß ist er etwa? Haarfarbe? Gibt es so besondere Auffälligkeiten? Irgendwas, wo man, das können wir in die Verhandlung geben. Und je besser die Täterbeschreibung ist, umso stärker, umso größer ist die Chance, dass wir die in flagranti relativ schnell noch nicht weit vom Tatort haben. Also merke dir Tätermerkmale, sich ums Opfer kümmern, als Zeuge aussagen. Und natürlich abschließend, bringe dich nicht selbst in Gefahr. Das ist natürlich, wenn man den Grundsatz jetzt ganz streng nimmt, dann könnte man sagen, okay, ich tue gar nichts, dann bringe ich mich auch nicht in Gefahr. Aber mal einfach so gedanklich durchspielen, was mache ich? Wenn es eine größere Gruppe ist, dann haben natürlich viele Angst. Auch in öffentlichen Verkehrsmitteln habe ich durchaus Verständnis, dass man sagt, oh, ich will mich da nicht exponieren, wenn ich jetzt da dazwischen gehe, dann bin ich selber, dann werde ich Zielscheibe. Aber man kann ja abgesetzt 20, 30 Meter weg 110 wählen, abgesetzt informieren. Was auch Gutes ist, wenn man beispielsweise ein paar andere mit mobilisiert, wenn da jetzt jemand am Boden liegt und der kriegt Schläge, dann sagen wir, Sie und Sie, komm, wir gehen jetzt dahin. Und dann schreit man, die Polizei kommt gleich. Dass die Täter vom Opfer ablassen. Jeder Schlag, der noch gegeben wird, kann eben schwere Folgen haben. Und man merkt,
in dem Fall ist es gut, wenn ich einhaken darf, mit der Polizei zu drohen. Aber eigentlich, den Kindern sagt man ja immer, die haben ja immer Angst vor der Polizei. Das finde ich ja immer so schlimm. Die Polizei kommt. Ja. Ganz großes Problem. Ja. Und in dem Fall natürlich mit der Polizei zu drohen, völlig klar. Aber ich glaube, an anderer Stelle, zum Beispiel in Schulen und so, ist es so wichtig, die Polizei tatsächlich als dein Freund und Helfer, wie man es früher gesagt hat, zu positionieren und nicht diese Hürde aufzubauen.
Also ich entsinne mich noch, als ich wirklich klein war, hat's dann so, hat man das immer noch mal gehört, wenn du nicht artig bist, dann kommt die Polizei. Genau. Katastrophe. Ja. Ich denke, wir sind mit unseren Präventionsbeamten sehr viel in den Schulen. Und was ganz oft für die Kinder der erste Kontakt ist, bei der Jugendverkehrsschule, die Radfahrausbildung. Das sind 4 oder 5 Stunden, wo ein Polizist in Uniform erst die Regeln beibringt, dann geht man raus, dann macht man das. Und es ist mir bei meinen eigenen Kindern auch so gegangen, die konnten die Dialoge dieser beiden Kollegen wirklich auswendig sagen. Die haben das hat eine enorme Beeindruckung. Mhm. Wir haben vor einiger Zeit 30 Jahre Jugendverkehrsschule in Ravensburg gefeiert und die damalige Ortsvorsteherin, die war noch relativ jung, die hat gesagt, hat sie erst ihr Grußwort gehalten und hat sie gestrahlt und gesagt, ich war auch hier damals bei der Radfahrausbildung. Also das hat eine Beeindruckung. Und wenn Kinder und Jugendliche vor der Polizei Angst haben, wie das teilweise in anderen Ländern der Fall ist, dann werden die sich natürlich auch nicht an die Polizei wenden. Dann werden die sich nicht als Zeuge zur Verfügung stellen, haben die ein Feindbild. Und dadurch, dass wir angefangen von der Jugendverkehrsschule schon in der Grundschule und dann aber auch in den weiterführenden Schulen immer wieder mit Präventionsvortragen drin sind.
Aber da wollte ich auch drauf hinaus, wenn ich da einhaken darf. Jetzt haben wir ja über den Zivilcouragepreis auch gesprochen. Das ist ja ein Tag im Jahr, wo dann natürlich dieser besondere Fall in der Öffentlichkeit steht. Da kann man dann froh sein, wenn das Menschen in der Zeitung hören oder irgendwo in einem Regionalfernsehsender mitbekommen oder wo auch immer. Aber brauchst nicht eine Strategie, das Thema ständig präsent zu halten? Und muss man nicht vielleicht viel früher einfach beginnen? Dass man sagt, das Thema Zivilcourage gehört eigentlich schon in die Schule, vielleicht, also in die Kita vielleicht noch nicht ganz, aber da kann man sich ja auch drüber streiten. Ich muss da nicht mehr getan werden?
Also das hat natürlich auch was mit Regeln lernen, Anstand lernen, Empathie, Verantwortung, dass Kinder auch einfach so aufwachsen und erzogen sind, dass sie nicht nur, ich sage, Ichling und Egoisten sind, sondern dass sie auch sehen, eben meiner Klassenkameradin, der geht's gerade nicht so gut, oder man sich gegenseitig helfen eigentlich, dieses sich gegenseitig helfen, unterstützen. Aber ich möchte mal zurück, wenn Zivilcourage als eine einmalige Preisvergabe ist eine Eintagsfliege. Das reicht alleine nicht aus. Ich will nochmal daran anknüpfen, wenn man Verhalten ändern will, dann muss man Einstellungen ändern. Und Einstellungen ändert man nur, wenn man wirklich langfristig, und wir machen das seit vielen Jahren, und das ist auch nicht das Einzige. Wir sind sehr froh, dass wir im Bodenseekreis haben wir zwei Busse und in Ravensburg einen großen Gelenkbus, der ist komplett beklebt mit den 10, mit den 6 Regeln. Und demnächst stellen wir den zweiten in Dienst. Und der fährt tagtäglich durch die Stadt. Und der ist ein Hingucker, muss ich sagen, weil er einfach, der ist jetzt nicht beklebt mit irgendeiner Werbung, sondern der ist ein Hingucker. Und für die 6 Botschaften sind jeweils unterschiedliche junge Frau, Mann, teilweise mit so Gesten, also so yes, I can, so eine Faust, ich kriege das hin, also ich kann was sozusagen, ich kann mich da einbringen. Das ist so ein Werbeträger, der fährt durch die Gegend. Und so ist Zivilcourage, das Thema Zivilcourage im Stadtbild werbend wahrnehmbar. Und das ist auch so eine Maßnahme. Aber ich gebe Ihnen recht, mit so Einzelmaßnahmen alleine ist es nicht, sondern man muss wirklich über einen langen Zeitraum, wenn man anfängt, es gibt ja, das ist jetzt gerade bei Hänsel und Gretel, und es gibt ja den Spruch, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Also deshalb ist natürlich das frühe Ansetzen von Regeln lernen, ist schon ein Ansatz. Und das Thema Zivilcourage klingt ja so sperrig, aber wenn man es dann mal runterbricht, was es tatsächlich ist, ist es für mich auch eine Frage von gegenseitiger Solidarität, von Hilfe und von Unterstützung, von Wahrnehmung gesellschaftlicher Verantwortung, sich um die Schwächeren kümmern. Und was ich auch ganz toll finde bei den Zivilcouragepreisen, wenn die dann die Urkunde kriegen, da sind sie dann doch ein bisschen stolz, wenn es gewürdigt wird. Und ich möchte noch eine Geschichte erzählen. Während der Corona-Zeit konnte man es nur sehr eingeschränkt machen. Und das konnte man stark zeitverzögert machen. Und an einem kleinen See im Allgäu hat sich Folgendes zugetragen. So 50, 60 Leute liegen am Strand. Ein deutlich angetrunkener Mann geht ins Wasser, schwimmt ein paar Züge und schreit und geht unter. Was ist passiert? Zunächst mal nichts. Und dann hat sich ein junger Mann, sehr sportlich, der hat es gesehen, war völlig irritiert, dass jetzt niemand was macht, ist ins Wasser gehechtet, hingekrault, runtergetaucht, mehrmals runtergetaucht und hat ihn zu fassen gekriegt. Und wie der das erzählt hat, wie der den mit letzter Kraft noch zu fassen gekriegt, hochgezogen hat, an Land, dann sind ein paar gekommen, haben geholfen. Und dann hat er gesagt, ich habe nie mehr was gehört. Bei mir hat sich niemand bedankt, der hat sich nicht gemeldet, der hat ihm das Leben gerettet. Und da kriegt man schon ein Gänsehautgefühl, wenn man dann sich vorstellt, dass seine Freundin hat gesagt, ja, die war dann, die hatten dafür sehr bewundert. Aber dass der keine Auszeichnung gekriegt hat, der überlebt hat, sich nicht mal gemeldet hat. Und als er dann, das haben wir wirklich im ganz kleinen Kreis gemacht, also auch da war nur ein Medienvertreter dabei und mit großem Abstand und der hat dann so gesagt, das hat er gut getan. Dass es nochmal anerkannt worden ist, weil der hat sich schon gegrämt irgendwie. Na, was ist es eigentlich? Ich rette da jemands Leben und es interessiert keinen. Also, der war jetzt wirklich nicht ehrenkäsig, aber das war, und was ich auch toll fand, die anderen, die auch da waren, die haben geklatscht. Spontaner Applaus. Und das ist in den Medien nicht so rübergekommen. Aber wenn man so eine Geschichte, und die Medien haben ja normalerweise nie Zugang zu den handelnden Personen. Das ist ja vor Gericht oder die sind weg, die in der Regel. Das ist eine Möglichkeit, dass die Medienvertreter, dass die das erzählen. Wir machen das beim Zivilcouragepreis, da sage ich gar nicht viel Worte, da sage ich nur, ich lese die Akte durch, kenne dann den Fall sehr genau und dann rufen wir die Leute auf und sagen, bitten Sie sie vor und dann sage ich, hey, am 7. Mai, abends 17.30 Uhr in da und da. Ich kenne die Akte, ich weiß, was da passiert ist, aber erzählen Sie es uns doch. Und dann können Sie eine Stecknadel hören fallen, wenn die das dann aus ihrer Sicht erzählen. Und dann schwingt auch oft so mit, ja, ich war gar nicht sicher, ob das tatsächlich ein Notfall ist oder auch so die Unsicherheit oder auch das, also das ist das, diese Zivilcouragepreise sind schon auch mit vielen Emotionen verbunden. Und auch über diese Emotionen lässt sich eine Botschaft wie, und ich versuche dann immer auch zu sagen, jetzt stellen wir uns mal vor, was passiert wäre, wenn die nicht eingeschritten wären. Mhm. Da wäre man verbrannt, da wäre man ertrunken. Und das Gefühl, nicht eingeschritten zu sein und dadurch ist ein schwerer Schaden entstanden. Und dann sind wir noch nicht mal bei dem Paragraphen 323c Strafgesetzbuch unterlassene Hilfeleistung. Das ist eine Bürgerpflicht übrigens auch. Das ist, wenn jemand in einem Notfall die ihm gebotene Hilfe nicht leistet und einfach weitergeht, dann kann er für das Nichttun, das ist ein Unterlassungsdelikt, dann kann er für das Delikt zur Verantwortung gezogen werden. Zur Realität gehört, dass wir es fast nie anzeigen können. Wie will man es feststellen? Und an solchen Orten ist es ja dann so, dass man ab und zu an Geldautomaten, wo gefilmt wird, wenn dann jemand dort liegt und er hat erkennbar leblos und die steigen drüber und holen Geld und gehen wieder. Die kann man dann schon verurteilen, wenn der dann entsprechend da. Das sind so Sachverhalte, wo man es dann wirklich dokumentiert feststellt. Aber also das Thema ist klingt so abstrakt, aber da verbinden sich Schicksale mit und wir das zu würdigen, immer wieder zu würdigen, auszuzeichnen und als Vorbild für andere zu machen. Nur so werden ein größerer Teil der Gesellschaft bereit sein zu sagen, ja, die habe ich richtig gehandelt, ich möchte das so machen, so will ich es auch machen, sozusagen. Und das bestärken auch den Leuten dann sagen, ja Mensch, das haben sie toll gemacht, super.
Ja, ich glaube auch, dass es nicht eben, wie der Fall so schön auch schildert, um die Ehrenkäsigkeit geht. Es ist einfach eine Wertschätzung und dieses Signal, das insgesamt eine Gesellschaft im Prinzip absendet. Wir von Hänsel und Gretel haben ja seit 2002 unser Notinselprojekt. Das sind jetzt auch 16.600 Geschäfte bundesweit. Und wir haben auch gesagt, am 19.09. jedes Jahr gibt es ja den Tag der Zivilcourage in Deutschland. Der ist vielleicht gar nicht so bekannt. Das ist jetzt so ein neuer Tag. Haben wir auch gesagt, naja, eigentlich diese 16.000 Geschäfteinhaber sind da, haben eine offene Tür für Kinder, sind bereit, Zivilcourage an den Tag zu legen. Und wir werden jetzt auch jedes Jahr an diesem Tag auch verstärkt darauf aufmerksam machen, weil wir auch glauben, dass das Thema Zivilcourage in dem Zusammenhang mit unserem Notinselprojekt ein wichtiges Thema ist. Und wir haben nämlich vor, auch tatsächlich ein Projekt ins Leben zu rufen, wo es darum geht, auch diejenigen, die in den Läden sind, in den Schulen sind, zu befähigen, zu qualifizieren und zu sensibilisieren, Zivilcourage zu zeigen. Also nicht nur die offene Tür für Kinder zu haben, sondern vielleicht auch aktiver. Dafür sind die 6 Regeln super, die Sie heute mitgebracht haben, einfach Zivilcourage zu zeigen. Also wir haben das auch erkannt und wir finden es wichtig, bis hin zu eigenen Notinsel-Zivilcourage-Coaches vielleicht. Also wir überlegen da selbst und ich finde es wichtig, in unserer immer anonymer werdenden Gesellschaft hier alle Hebel in Bewegung zu setzen, damit hier einfach ein Hinsehen, aber dann auch ein Handeln stattfinden kann.
99 Sekunden für den Kinderschutz. Was muss sich ändern?
Ja, also ganz bezogen auf den Kinderschutz schlicht, dass wir die Kinder in den Blick nehmen, dass wir nicht gleichgültig sind. Was mir ganz wichtig ist, da kämpfe ich seit vielen Jahren dafür, dass wir innerfamiliäre Gewalt zurückdrängen. Ich bin fest davon überzeugt, wenn man Kinder stark machen will, wenn man Kinder selbstbewusst erziehen will, die sich dann auch wehren können, die auch Stopp und Nein sagen können, dann ist es verheerend, wenn die in einem Gewaltklima aufwachsen und wo der Konflikt nicht verbal geregelt wird, sondern wo es Machtgefälle gibt. Wenn Papa Mama schlägt, dann erleben die Kinder, so funktioniert's. Die haben Angst und die ganzen Bildungsangebote, die können, glaube ich, von Kindern nicht wirklich wahrgenommen werden, wenn die nicht, ich sage, in einem Klima von Liebe, Wärme und Zuneigung aufwachsen, verunsichert werden. Und viele Suchtkarrieren, viel Gewalt, die 10 Jahre später auf der Straße stattfindet, hat seinen Ursprung in der innerfamiliären Gewalt. Und deshalb ist der Kinderschutz gerade auch dort, wo er nicht wahrgenommen wird, so wichtig. Und da, wo man mal das Türspaltwissen hat, wo man da mal eine Wahrnehmung machen kann, wenn man es dann ins Dunkelfeld zurückdrängt aus Handlungsunsicherheit oder ja, das sollen doch andere machen, das geht mich nichts an. Kinder brauchen den Schutz der gesamten Gesellschaft und dafür möchte ich einfach werben. Und ja, auch die Politik muss auch die Ressourcen zur Verfügung stellen, dass ein effektiver Kinderschutz möglich auch ist in knappen Kassen.
Wie man so schön sagt, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen und respektvoll und gut aufwachsen zu sehen. Von daher kann ich an der Stelle nur herzliches Dankeschön sagen, dass Sie heute Gast in unserem Kinderschutz-Podcast waren. Und an Sie, liebe Zuhörende, danke, dass Sie hingehört haben.
Das war der Kinderschutz-Podcast der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel und Gretel mit Jerome Bauen. Damit wir alle besser hinhören und mehr verstehen. Wollen Sie mehr hinhören? Dann abonnieren Sie unseren Kinderschutz-Podcast überall da, wo es Podcasts gibt und unter kinderschutz-podcast.de.